Ja, ich freue mich, dass Sie jetzt noch alle wach sind, glaube ich. Sehe ich jedenfalls an den Gesichtern. Zu dem Vortrag Evolution oder Degeneration. Wir haben schon eine ganze Menge von Argumenten heute gehört. Aber ich möchte mich mal mit der Frage auseinandersetzen, mit der Richtung sozusagen, die die Entwicklung nehmen soll. Also geht es sozusagen aufwärts oder abwärts mit den Lebewesen oder der Menschheit? Der Vortrag ist in verschiedene Teile wieder gegliedert. Zunächst einmal die Frage, wie gesagt, geht es aufwärts oder abwärts? Und dann werden wir einen Blick reinschauen, einen kleinen Blick in die Erkenntnisse, die wir aus der modernen Genetik haben, also ganz vereinfacht, die Informationen der Zelle. Dann werden wir uns die Frage stellen, können neue Baupläne, das ist ja das, was passieren müsste, wenn Evolution stattfindet, durch Mutation und Selektion überhaupt entstehen, ist das überhaupt möglich? Und dann werden wir uns anschauen, was die Realität eigentlich zeigt. Was spielt sich denn wirklich ab, fernab von allen Theorien? Dann habe ich einen Punkt, den habe ich die genetische Zeitbombe genannt. Und zum Schluss der Ausweg aus dieser ganzen Situation. Also zunächst einmal ganz kurz, aufwärts oder abwärts, wohin geht es eigentlich hin mit der Menschheit, mit den Lebewesen? Die Evolution zeichnet uns ja vereinfacht ein Bild hier, das aufwärts geht. Über die Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, den angeblich affenartigen Vorfahren und bis zum Menschen. Also eine Aufwärtsentwicklung zu immer komplexeren Formen. Bisschen schematischer hier, wenn man über die Zeit die Komplexität aufträgt der Lebewesen, dann behauptet die Evolution, es geht aufwärts. Das heißt, es geht aufwärts über die Moleküle, die Proteine, die Pflanzen, die Tiere, den Menschen, vielleicht sogar den Übermenschen. Also eine stetige Fortentwicklung, Aufwärtsentwicklung. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann lesen wir etwas ganz anderes. Wir lesen, dass es ohne Gott abwärts geht. Wir lesen seit dem Sündenfall, dass der Mensch gewisse Fähigkeiten verloren hat. Seit der Sintflut, ja, Arten gingen verloren, die Sünde hat die Langlebigkeit beeinträchtigt und. Also wir haben zwei völlig verschiedene Bilder. Im einen Fall geht es aufwärts, im anderen Fall geht es abwärts. Also ist natürlich jetzt die Frage berechtigt, Moment mal, was stimmt jetzt hier eigentlich? Kann ja nicht beides gleichzeitig richtig sein. Ja, also das führt mich schon zum nächsten Punkt, zur Information in der Zelle. Wir haben viel über Information gehört. Ich habe hier ein bisschen eine einfachere Darstellung, als der Werner Gittes gemacht hat. Information, aber das wurde auch erwähnt, hat einen Sender und einen Empfänger. Das heißt, wir haben hier also die Tochter, die also mit dem Papa hier telefoniert, zum Beispiel, und dann gehen also die Daten über den Äther, sage ich jetzt mal, über Nullen und Einsen hier kodiert von der Tochter zum Vater. Man kann ganz stark vereinfacht drei Arten von Information unterscheiden. Das eine ist zufällige Information. Das ist im Prinzip, wenn Sie einen Würfel werfen. Das nächste ist dann funktionelle Information. Das ist dann, wenn Sie ja an einer Ampel stehen, dann bedeutet die Farbkombination etwas Spezielles. Das ist eine sehr beschränkte Art, sozusagen Information weiterzugeben. Mehr als die Farbkombinationen gibt es ja nicht. Und dann gibt es noch beschreibende Informationen. Sie kennen das alle, Sie haben das nämlich alle schon ausgeführt, gehe ich mal davon aus, wenn Sie mal ein Kochrezept durchgeführt haben. Dann haben Sie eine Verfahrensanweisung durchgeführt, eine Reihenfolge von Prozessschritten durchgeführt. Und mit beschreibender Information kann man im Prinzip ja alles sozusagen beschreiben. Das ist also sehr, also praktisch unbeschränkt in der Praxis. Im Erbgut, das haben wir heute auch schon gesehen, ist also alles gespeichert, die Baupläne der Lebewesen, und zwar in einer Abfolge von 4 Buchstaben. Adenin, Thymin, bzw. Uracil, Cytosin und Guanin. Diese 4 Buchstaben werden jetzt zu Wörtern kombiniert. Und zwar, interessanterweise, ist unser Erbgut so aufgebaut, also wie eine Sprache, aber jedes Wort besteht nur aus 3 Buchstaben. Und man nennt diese Buchstaben Codons. Und so ist es also sozusagen alles aufgebaut. Ich möchte hier mal eine kleine Illustration geben. Wir gehen hier mal in eine Zelle rein. Da sehen wir jetzt gleich einige Zellorganellen, in grün zum Beispiel die Mitochondrien, also die Energiefabriken in der Zelle. Und dann haben wir hier den Zellkern, da gehen wir jetzt durch eine Zellpore rein. Und da sehen wir jetzt ein Chromosom. Auf den Chromosomen ist die Erbinformation enthalten. Und wenn das Chromosom jetzt sozusagen aufgewickelt wird, dann stellt man fest, es ist wie so Garn um so Rollen, sogenannte Histonen, aufgewickelt. Das kann man noch weiter entwirren sozusagen. Und dann haben wir hier diese Doppelhelix. Und ein bestimmter Abschnitt auf dieser Doppelhelix, das bezeichnet man als Gene. Also Gene sind immer nur bestimmte Teile auf diesem Erbgut. Der Informationsgehalt der DNS ist sehr groß. Also wir haben pro Zelle 750 Megabyte. Das entspricht einer Bibliothek von 1000 Enzyklopädien zu je 750 Seiten pro Zelle. Das ist doch jede Menge. Wir haben halt auch schon mal gehört, wie hoch die Informationsdichte ist. Ich habe es nochmal auf eine andere Art und Weise hier veranschaulicht. Wenn wir einen Stecknadelkopf nehmen, mit 2 mm Durchmesser typischerweise, und wir stopfen den jetzt quasi gedanklich voll mit Erbgut, wie viel Information würden wir da reinkriegen? Das entspricht einem Stapel von Festplatten, der 20 Kilometer hoch ist, wobei jede einzelne Festplatte 3 Terabyte hat. Das ist etwas, was in den modernen Halbleiterfabriken eigentlich, ja, das ist jenseits dessen, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ich arbeite selber in der Halbleiterindustrie. Das ist astronomisch weit weg von dem, was wir erreichen können. Man kann also die Hardware beschreiben als ein komplexes System. Also beispielsweise haben wir hier eine Boeing 747. Die hat typischerweise 4,5 Millionen Bauteile. Das ist ja schon jede Menge. Aber so eine Zelle, wenn wir uns die anschauen im Vergleich dazu, dann hat die Milliarden Bauteile. Jetzt würde man sagen, na gut, Millionen, Milliarden, das ist ein Faktor 1000 komplexer, aber das ist nicht so, weil sozusagen die Komplexität mehr oder weniger exponentiell wächst. Das heißt also, man kann wieder sagen, eine astronomisch höhere Komplexität zu einer Zelle. Nun, wir wissen, was so passieren kann mit so einer Boeing 747, wenn Sie schon mal saßen in so einem Flugzeug und das hat nicht starten wollen, weil irgendwelche Checks nicht funktioniert haben, an irgendeinem Punkt hat es gehakt. Und jetzt stellen Sie sich das nur mal vor bei der Zelle. Das ist also sozusagen, gibt uns ein kleines Gefühl dafür, wenn eine Kleinigkeit schon nicht stimmt in dem System, dass das ganze System zusammenbrechen kann. Muss also hochkomplex, alles genau aufeinander abgestimmt sein. Man kann so eine Zelle als informationsverarbeitendes System vergleichen. Also wir haben die Software auf der Festplatte, das kennen wir ja beim Computer, in Form von Nullen und Einsen. Und wir haben hier im Erbgut die gleiche Situation. Also im Erbgut ist auch Information gespeichert. Wir haben beim Computer die Hardware, also die zentrale Recheneinheit, der Arbeitsspeicher, und dem entspricht bei der Zelle die Zellorganellen. Der Unterschied ist freilich der, dass hier der typische Computer, Desktop-Computer, sage ich jetzt mal, das Motherboard vielleicht 30 cm groß ist, aber die Zelle ist 10.000 Mal kleiner. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an, dieses informationsverarbeitende System in der Zelle. Wir haben also hier noch einmal das Erbgut, das habe ich ja schon erklärt, wie das also aufgewickelt ist und jetzt hier entwirrt wird. Und damit jetzt hier ein Computerprogramm hergestellt werden kann, mit dem er wieder bestimmte Proteine herstellt, muss jetzt erst dieser Doppelhelixstrang aufgespalten werden. Dazu ist eine molekulare Maschine notwendig, die sogenannte RNS-Polymerase, die jetzt hier andockt. Und die macht nichts anderes zunächst einmal, als einmal diesen Doppelhelixstrang in zwei Einfachstränge aufzuspalten. Und dann wird auch gleichzeitig noch eine Negativkopie erstellt. Also zu jeder Base, die ich vorher vorgestellt habe, gibt es eine genaue komplementäre Base. Und so wird diese Negativkopie nach und nach hergestellt. Bestimmte Abschnitte werden nur kopiert, wir werden das später dann nochmal genauer sehen. Und dann haben wir hier aber die Situation, dass dieses sozusagen Computerprogramm, was wir haben, noch nicht fertig ist, sondern jetzt werden bestimmte Abschnitte herausgeschnitten, man nennt das Splicing, und dann wieder zusammengefügt. Das ist hier nur einmal gezeigt, in Wahrheit passiert das ganz oft. Und dann ist irgendwann dieses Programm fertig und verlässt hier die Zellpore, und da draußen, da wartet jetzt schon die nächste molekulare Maschine. Das ist das Ribosom. Aber das geht noch nicht gleich los, es geht also mit dieser Boten-RNS erstmal weiter. Schauen wir uns das hier nochmal genauer an. Wir haben hier also ganz oben dieses Kügelchen, das ist eine Aminosäure. Und dieses ganze Gebilde, was wir hier sehen, das nennt man Transfer-RNS und unten sehen Sie die drei Basen. Es sind immer die richtigen Basenkombinationen notwendig, damit oben die entsprechende Aminosäure dran gebaut wird. Es müssen sozusagen immer die richtigen hier angeflogen kommen und dann wird hier die genau richtige Aminosäurenreihenfolge konstruiert. Wenn nur ein einziger Fehler auftritt in dieser Maschine, dann bricht die ab. Das ist normalerweise so. Und erst wenn dann diese Aminosäurenreihenfolge dann fertig ist, diese ganze Kette, dann faltet sich das Ganze, das werden wir jetzt in der zweiten Animation dann nochmal sehen, in eine ganz spezielle dreidimensionale Struktur und nur in genau dieser Struktur funktioniert dann diese, das ist nur eine Grundkomponente der Zelle. Ich möchte es noch einmal zeigen hier, das ist sozusagen in Echtzeit, also natürlich jetzt nicht ist wieder im Computer simuliert und werden wir dann gleich im Hintergrund die RNS-Polymerase vorbeiflitzen sehen, wie die hier am Arbeiten ist, die sammelt also in Windeseile die Bausteine auf und oben raus kommt also diese Einfachkopie, das ist also das, was sich hier im Zellkern, in der Polymerase drin abspielt. Und es ist genau definiert, wann das anfängt und wann das aufhört. Was jetzt hier nicht gezeigt ist, ist das Splicing, also das Herausschneiden und das Zusammenfügen. Und das geht es also wieder aus dem Zellkern heraus und da wartet also wieder unsere Transfer-RNS schon, ist schon wieder bereit. Und produziert jetzt hier, kann man sagen, fast wie so eine Nähmaschine, arbeitet hier ruckweise, diese einzelnen Aminosäuren hintereinander zu hängen. Das ist also hier in dem Fall jetzt in Rot dargestellt. Was wir jetzt dann gleich sehen werden, ist etwas, was wir in einer anderen Animation nicht gesehen haben. Diese Faltung in einer dreidimensionalen Struktur erfolgt nicht immer automatisch, sondern in diesem Fall gibt es noch andere Transportmoleküle, die jetzt also diesen Strang packen und so, dass es sich nicht falten kann, sonst würde ein Fehler passieren. Und das ganze Ding wird jetzt zu einer anderen molekularen Maschine transportiert und da hineingeworfen, die dann diese Faltung vor sich nimmt. Wie genau diese Maschine funktioniert, weiß noch keiner. Man weiß nur sozusagen, dass hier dieses Kettenmolekül da reinkommt und dann eben in der richtigen Faltung wieder herauskommt. Und das spielt sich alles ab, während Sie hier sitzen bei Ihnen in Ihrem Körper und Sie merken gar nichts davon. Also eine hochkomplexe Maschinerie. Nun, was sagen jetzt die Vertreter der Evolutionstheorie dazu? Hier zum Beispiel der Professor Richard Dawkins, den wir auch schon hatten heute. Was in der Ära nach Watson und Crick wirklich revolutionär ist, ist die Tatsache, dass die Molekülbiologie digital wurde. Der Maschinencode der Gene ähnelt auf frappierende Weise dem von Computern. Und Bill Gates, den wir alle kennen, der Begründer der Firma Microsoft, die DNS ähnelt einem Computerprogramm, aber weit, weit höher entwickelt als jede Software, die jemals kreiert wurde. Ich meine, er sollte ein bisschen was verstehen von Software, denke ich mal, wenn da Tausende von Programmierern ein neues Betriebssystem programmieren. Wir wissen, dass das also keine Sache ist, die zufällig entsteht. Und er weiß, was Komplexität bedeutet. Und er sagt, das ist nichts im Vergleich, was wir in der Zelle vorfinden, im Vergleich zu dem, was der Mensch macht. Ich fasse nochmal zusammen, der menschliche Organismus und insbesondere die menschliche Zelle ist ein hochkomplexes System, das Informationen enthält und diese weiter verarbeitet. Und die Frage, ob jetzt Evolution wirklich stattfindet, kann damit reduziert werden auf die Frage, ob ein solches System durch Evolution entstehen konnte. Das muss ja dann Evolution erklären. Also die Frage, können neue Baupläne durch Mutation und Selektion erzeugt werden? Wenn hier der Ingenieur einen neuen Bauplan erstellt, dann enthält dieser Bauplan beschreibende Informationen, er muss Physik, Mathematik, Chemie und so weiter da reinstecken, dass da ein Bauplan, ein vernünftiger rauskommt. Und genauso ist es bei den Lebewesen. Wenn wir jetzt verschiedene Tiere betrachten, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Affenartige Vorfahren mit Fragezeichen hier, dann den modernen Menschen, dann haben wir jedes Mal neue Baupläne und die müssen ja irgendwo herkommen. Und es ist interessant, ich verfolge das immer wieder, dass also immer mehr Vertreter der Evolutionstheorie das jetzt einfach Ungern, aber sie geben es zu. Das ist jemand hier, den ich sehr oft zitiere, der Professor Williams, ein evolutionistischer Biologe. Er sagt, Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten. Dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Das haben wir heute auch schon gehört, dass Information eine eigene Einheit ist. Es ist nicht das Gleiche wie Materie. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht, wenn wir also hier einen Bauplan von einem Auto haben, was kann ich daraus dann herstellen? Naja, in der Regel einfach nur wieder weitere Autos. Mit einer relativ großen Bandbreite, aber es bleiben eben Autos. Es ist es vielleicht ein bisschen langweilig, immer nur Autos herzustellen aus einem Bauplan eines Automobils. Ich möchte was anderes, ich möchte vielleicht einen Hubschrauber herstellen. Was muss ich dann machen? Dann muss ich komplexe Informationen reinstecken und dann bekomme ich einen Helikopter wie hier, aus dem ich dann wiederum Helikopter herstellen kann. Aber wie wir sehen schon, ich kann aus einem Automobilbauplan unmöglich einen Helikopter bauen. So wird auch kein Ingenieur herangehen, sondern er wird einen völlig neuen Bauplan konstruieren. Das heißt also, neue Baupläne erfordern, dass neue beschreibende Informationen hinzugefügt werden. Und welche Prozesse kennt jetzt die Evolutionstheorie und können jetzt diese Prozesse wirklich neue beschreibende Informationen hinzufügen? Nun, im Wesentlichen sind es zwei Prozesse, die natürliche Selektion und die Mutation, die angeführt werden. Schauen wir uns die natürliche Selektion an. Wir haben hier also zwei Wölfe, die sich paaren, ganz vereinfachtes Erbgut, nur zwei Gene sind gezeigt. Das ist hier Englisch L für Long und S für Short, also zwei Gene für langes und kurzes Haar. Wenn sich die jetzt paaren nach Mendelscher Genetik, kriege ich alle möglichen Kombinationen dieser Buchstaben raus. Also SS für eine kurzhaarige Variante, zweimal LS für eine mittelhaarige Variante und LL für eine langhaarige Variante. Jetzt stellen wir uns vor, die wandern jetzt in eine nördliche Region aus, da ist es ziemlich kalt. Und da wird es natürlich relativ schnell ungemütlich für die kurzhaarige Variante, die wird sich nicht weiter vermehren können, auch die mittelhaarige nicht so gut. Irgendwann wird nur die langhaarige übrig bleiben. Die wird sich weiter vermehren und Sie sehen jetzt schon, im Erbgut ist aber jetzt was passiert, Sie sehen auf einmal, dass der Buchstabe S ist weg. Sie haben nur noch den Buchstaben L. Und auch wenn sich diese weiter vermehren, es bleibt immer nur die Kombination LL übrig. Das heißt, ich habe hier einen Informationsverlust innerhalb einer Subpopulation. Insgesamt bleibt die Information bestenfalls erhalten. Ich kann den Ursprungszustand wiederherstellen, wenn ich sozusagen wieder die Ursprungsart hier rein kombiniere. Aber auf keinen Fall habe ich hier einen Informationsgewinn, was ich ja bräuchte, wenn ich komplexere Informationen produzieren wollte durch einen Evolutionsprozess. Also Selektion filtert aus dem Erbgut nur einen bestimmten Teil heraus, aber erzeugt keine neue Information, ist nur ein Filterprozess. Also damit kommt man nicht zurecht und deswegen sagt hier auch der Professor Weddington sehr schön, zu glauben, dass die Evolution der wunderbar angepassten biologischen Mechanismen nur auf der Selektion aus zufälligen Variationen beruhe, ist so, als ob man vorschlägt, wahllos immer mehr Ziegelsteine auf einen Haufen zu werfen, um daraus schließlich irgendwann das beste Haus auswählen zu können. Und jeder Hausbauer weiß, so einfach geht die Sache nicht. Deswegen haben die Vertreter der Evolutionstheorie noch einen anderen Prozess, mit dem die das erzeugen wollen. Wir haben hier die Mutationen. Sie kennen das alle jetzt besonders um diese Jahreszeit, diese kleinen Fliegen auf dem Obst, ja, die sich rasend schnell vermehren. Das ist sehr vorteilhaft für die Biologen, weil man da nämlich sehr viel Experimente machen kann, wenn die Generationslebensdauer sehr kurz ist. Das ist eine normale Fruchtfliege, die wir hier sehen. Und man hat jetzt über viele Jahrzehnte versucht, künstlich Mutationen hervorzurufen. Also durch Bestrahlung, chemische Stoffe und so weiter. Und man wollte eine neue Art generieren, um einmal ein einziges Mal zumindest im Labor zu sehen, wie eine neue, komplexe Tierart entsteht. Na, und es sind jede Menge Mutanten entstanden. Und einmal entstand auch mal sowas hier, eine mutierte Fruchtfliege. Da würde man sagen, ah, wunderbar, wir haben jetzt hier ein Flügelpaar mehr. Also, wir haben eine neue Art. Nun, man hat genauer hingeguckt. Bei der normalen Fruchtfliege ist es so, dass die zwei Organe hat, nämlich Schwingkolben nennen sich die, womit die den Flug stabilisieren kann. Was jetzt passiert ist, ist hier, dass diese Schwingkolben mutiert sind zu Flügeln. Das bedeutet, dass die Fliege rechts nicht mehr fliegen kann. Die ist flugunfähig und stirbt aus. Also, das war auch nichts. Und so ist es im Prinzip die Gesamtzusammenfassung über jetzt sagen wir fast 100 Jahre, wenn man zurückdenkt. Keine Entstehung neuer Tierarten wurde beobachtet, kein Hinzufügen von neuer komplexer Information. Hier ist der Professor Goldschmidt, der sich besonders bei den Fruchtfliegen sehr enttäuscht äußert. In so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, also das ist die Fruchtfliege, bei der viele sichtbare und winzige unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Das ist natürlich für eine Theorie ziemlich fatal, wenn man sowas nicht zeigen kann. Also so etwas in der Art wurde noch nie beobachtet. Auch sowas nicht. Und das ebenfalls nicht. Aber zurück zum Erbgut. Wir haben das Erbgut schon gesehen. Die DNS ist wie ein Computerprogramm aufgebaut, in dem nur die Begriffe vorkommen, die drei Buchstaben lang sind. Und was ist jetzt eine Mutation? Eine Mutation bedeutet, dass zufällig irgendwelche Buchstaben verändert werden. Nun, hier, wir haben hier einen Programmierer am Werk, der schon mal ein Computerprogramm geschrieben hat, an mehreren Bildschirmen und so weiter, der weiß, was das für eine schwierige Aufgabe ist. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, ein möglichst fehlerfreies Computerprogramm zu schreiben. Das ist fast unmöglich. Ja. Trotz aller Bemühungen, trotz aller Intelligenz, die man da reinsteckt. Und was kann jetzt passieren, wenn ein Computerprogramm einen Fehler aufweist? Nun, wir haben heute moderne Betriebssysteme, die fangen diesen Bildschirm ab, oft. Das ist der sogenannte Blue Screen of Death, also der blaue Todesbildschirm, den noch die Leute kennen, die ganz am Anfang der Computer dabei waren, wo also das Microsoft-Betriebssystem oft abgestürzt ist. Wegen irgendeinem Programmierfehler. Um Ihnen jetzt mal ein bisschen zu veranschaulichen, welche Fehler im Erbgut passieren können, habe ich jetzt mal Folgendes gemacht. Anhand eines Satzes, das ist ein etwas seltsamer Satz, was tut Jan mit der Kuh auf dem Amt? Warum ist der so seltsam? Der bestehen also alle Wörter hier nur aus drei Buchstaben und es gibt nicht viele Sätze im Deutschen, wo die Wörter nur aus drei Buchstaben bestehen, wo der Satz noch einigermaßen Sinn macht. Aber anhand dieses Satzes, das entspricht also unserem Erbgut, ja immer diese drei Buchstaben, kombiniert zu einem Codon, möchte ich Ihnen zeigen, was für Defekte auftreten können im Erbgut. Also es tritt eine Mutation auf, zum Beispiel kann passieren, dass eine Verdoppelung eines Buchstabens auftritt. Dann wird das Amt, ist noch nicht so schlimm, man kann auch klar erkennen, was da gemeint war. Okay, so fatal ist das noch nicht. Dann kann was anderes passieren, es kann eine Löschung stattfinden. Das ist schon schlechter. Dann kann man hier eigentlich schon gar nicht mehr so recht wissen, was da ursprünglich stand. Oder was auch passieren kann, was noch im Erbgut passieren kann, ist, dass eine Ersetzung stattfindet. Dann wird das Amt Ast. Und auf einmal haben wir eine komplett andere Bedeutung. Und ganz ähnlich ist es ja auch im Erbgut, weil es ja wie eine Sprache aufgebaut ist. Und wenn ich in einer Sprache einen Buchstaben verändere, sehen wir sofort, kriege ich ganz andere Bedeutung. Also wenn der Manager so ein Programm verkaufen muss, dann würde er sich vielleicht die Haare raufen, nicht so freuen, wenn solche Dinge auftreten. Dann gibt es Teile in unserem Erbgut, die sind verschlüsselt. Sie kennen das sicherlich alle als Kinder, haben Sie das wahrscheinlich schon mal gemacht, wo Sie den Buchstaben des Alphabets andere Buchstaben zugewiesen haben. Wir haben hier also in der Mitte so eine Verschlüsselung. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben in dieser Verschlüsselung selber einen Fehler. Wenn da ein Fehler passiert, das ist natürlich ungut. In dem Fall hier entstehen hier drei Fehler weiter unten. Und wenn wir das wieder zurück transformieren sozusagen, dann haben wir wieder drei Fehler. Also die Fehler vervielfachen sich, wenn sie in der Verschlüsselung auftreten. Das ist also besonders fatal. Dann haben wir eine andere Situation. Wir haben hier einen Satz, der heißt, die Liebe ist Sieger, stets rege ist sie bei Leid. Das ist ein besonderer Satz. Warum? Weil dieser Satz von vorne und von hinten gelesen dasselbe ergibt. Bis auf das Satzzeichen, das ist der Strichpunkt. Ich möchte Ihnen das gleich nochmal zeigen, dass Sie das besser sehen. Ich habe hier rote Striche reingemalt. Lese ich mal von rechts unten ein paar. D-I-E, also die, L-I-E-B-E, Liebe, I-S-T, ist, ja, und so weiter. Also, Mit anderen Worten, es gibt genau Teile in unserem Erbgut, da kann man die von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten lesen und es steckt die gleiche Information drin. Wenn jetzt da wieder ein Fehler auftritt, eine Ersetzung in unserem Fall, dann wird jetzt hier aus der Liebe eine Liese und aus Beileid wird Seileid. Sehen Sie schon, ist wieder schlecht. Wir haben sozusagen wieder zwei Fehler produziert. Dann gibt es in unserem Erbgut tatsächlich folgende Situation. Genauso wie es bei Wörtern ist, ich kann hier ein Wort von links nach rechts lesen, dann heißt es Lager und in der umgekehrten Richtung heißt es Regal. Und also jetzt nicht die gleiche, sondern unterschiedliche Bedeutung. Und jetzt tritt hier wieder ein Fehler auf, dann wird aus Lager Leger und aus Regal wird Regel. Ich möchte es nochmal ein bisschen veranschaulichen, dieses von hinten nach vorne und vorne nach hinten lesen. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier also so ein Handheld-Gerät und Sie sagen, lieber Programmierer, schreibe mir doch ein Computerprogramm, das von links nach rechts gelesen es erlaubt, im Internet zu surfen. Dann wird er sagen, okay, so ein Programm schreibe ich dir, so eine Anwendung. Aber noch eine kleine Nebenbedingung, lieber Programmierer. Das gleiche Programm von rechts nach links gelesen, soll es ermöglichen, einen MP3-Song abzuspielen. Und ich glaube, da würden also die meisten schon mal erstmal schlucken und wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil die Programmiersprache ja auch gar nicht so aufgebaut ist. Aber genau sowas passiert in unserem Erbgut. Also genial sozusagen, dass hier unterschiedliche Funktionen eingebaut sind. Eine weitere Art von Fehler, was passieren kann, wir haben gesehen, bei dieser Kopie von dem Erbgut ist ganz wichtig natürlich, wo fängt die Maschinerie an zu kopieren, an welcher Stelle und wo hört sie auf? Was ist jetzt, wenn sie sich da vertut? Wenn sich das um eine Position verschiebt, dann sehen wir hier unten in dieser Abfolge, dann kann ich eigentlich schon gar nicht mehr den Sinn erlesen. Ein Fehler sozusagen ist hier schon ziemlich fatal. Es gibt auch noch andere Situationen, ich habe noch einen anderen Satz. Peter isst auch gerne ein Stück Schokolade. Wir hatten das mit dem Herausschneiden, mit dem Slicing. Ich kann jetzt aus diesem Satz andere Sätze herausschneiden. Zum Beispiel, ich schneide mal das Wort Peter heraus, dann den Buchstaben S, A, G, T und dann das Wort AD. Und dann steht hier da, Peter sagt AD. Das heißt also, der ursprüngliche Satz enthält noch mindestens einen weiteren Satz, der auch Sinn macht. Wenn jetzt hier aber eine Verschiebung auftritt, wenn ich nicht an der richtigen Stelle herausschneide, dann sehe ich sofort da unten, da bekomme ich im wahrsten Sinn des Wortes einen Buchstabensalat. Ja, das geht ganz schnell. Damit haben Sie jetzt ein bisschen einen Eindruck gekriegt, was alles an Fehlern passieren kann. Der Professor Craw, ein evolutionistischer Genetiker, der sagt deswegen zu Recht, eine Mutation ist eine zufällige Änderung in einem hochorganisierten lebenden Körper. Eine zufällige Änderung in einem hochintegrierten System chemischer Prozesse, wie wir sie im Fall von Leben vorfinden, führt mit fast völliger Sicherheit zu einer Beschädigung dieses Systems. Und der Professor Kendrew, ein evolutionistischer Biochemiker und Nobelpreisträger, genauso wie Druckfehler in einem Buch wahrscheinlich Unsinn produzieren anstatt Sinnvolles, sind Mutationen fast immer schädlich. Und sie führen fast immer zum Tod des Organismus oder der Zelle. Ich fasse den Punkt nochmal zusammen. Also lebende Organismen, die beinhalten riesige Mengen an komplexer Information. Und jede Ursprungstheorie muss den Ursprung dieser komplexen Information erklären. Und die Evolutionstheorie ist dazu eben nicht in der Lage, weil Mutation und Selektion keine komplexe, sondern nur zufällige Information erzeugen. Und die Wahrheit ist, dass die Information einen nicht materiellen Ursprung hat. Das führt mich zum nächsten Punkt, was uns die Realität eigentlich zeigt. Wenn wir also hier die Realität ansehen, wir haben also hier so eine schöne Lok oder mit Anhängern und so weiter, solange die noch neu ist, sieht die gut aus, aber wenn die ein bisschen älter ist, dann sieht die vielleicht nicht mehr so gut aus. Wir kennen das alles. Die Dinge werden von selber ja nicht besser, sondern es fängt an zu rosten. Wenn Sie Ihr Haus nicht instand halten, wird es auch von selber nicht schöner, sondern wird irgendwann vielleicht sowas passieren. Oder was wir alle kennen, alle Eltern kennen, im Kinderzimmer wird es von selber auch nicht schöner. Also man spricht von Ordnungsverlust. Das passiert einfach deswegen, ja, weil hier eben die Unordnung sich leichter einstellt als die Ordnung. Und in der Physik gibt es da ein Naturgesetz. Die Zunahme der Unordnung ist tatsächlich ein Naturgesetz. Und man nennt dieses Gesetz das Gesetz der Entropie. Die Entropie ist also hier ein Maß für die Unordnung in einem System. Das heißt also, die Unordnung von allen Systemen, die nimmt zu, bestenfalls bleibt sie gleich. Also von selbst, wenn wir ein System sich selber überlassen, wird nicht von selber mehr Ordnung auftreten. Also das Naturgesetz besagt noch einmal, dass die Unordnung zunimmt, bestenfalls bleibt sie gleich und von selber nimmt es nicht ab. Und die Zunahme von Unordnung geht aber mit einem Verlust von Information einher. Sie können sich das leicht vorstellen, Sie haben jetzt hier so eine CD mit Bildern, mit Fotos drauf. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie legen das jetzt in die Sonne oder tun das hohen oder niedrigen Temperaturen, die also für die CD nicht so zuträglich sind, aussetzen, was wird dann passieren? Wird ein neues, ein schöneres Bild entstehen? Nein, natürlich nicht, sondern im Laufe der Zeit geht die Information verloren. Wir haben einen Informationsverlust. Schauen wir den Menschen an. Wie sieht es denn mit uns aus? Wenn wir wären alle älter. Hier ist ein Bild aus dem vorletzten Jahrhundert, man nennt es das Stufenalter des Menschen. Der Mensch wird geboren, es geht aufwärts, so ungefähr bis zum 50. Lebensjahr. Wir werden nachher noch hören, dass das ganz gut auch passt zur modernen Genetik. Und dann geht es wieder abwärts. Der Mensch altert und dabei geht Information verloren. Wir haben hier also das ganz schön an den zwei Damen, kann man das sehen, die junge und die ältere Dame. Da geht also Symmetrie verloren und so weiter. Also da ist was im Gange. Jetzt noch einmal der Professor Williams dazu, unser evolutionistischer Biologe, den wir schon hatten. Es ist verwunderlich, dass nachdem das Wunderwerk der Embryogenese vollbracht ist, ein komplettes, vielzelliges Lebewesen an der viel simpler scheinenden Aufgabe scheitert, einfach das zu erhalten, was schon geschaffen ist. Also was er eigentlich sagt ist, naja, es ist doch eigentlich ein Wunder, wenn da aus so einem winzigen Lebewesen im Menschen, im Mutterleib, was heranwächst. Das ist wesentlich komplexer, als dann das zu erhalten, was schon da ist. Das müsste doch einfacher sein. Warum ist das eigentlich nicht so? Die Altersforschung ist mittlerweile schon relativ weit und man hat herausgefunden, dass der Mensch altert, weil sich im Lauf des Lebens irreparable Schäden auf der molekularen Ebene in den Körperzellen ansammeln. Das führt dann zu Fehlfunktionen in den biologischen Prozessen. Der Körper kann sich immer weniger anpassen an die Umweltbedingungen, die sich ja verändern. Er wird anfälliger für Krankheiten und stirbt letztlich. Also überspitzt, er stirbt letztlich sozusagen vielleicht sogar an einem Schnupfen. Die Schäden entstehen durch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel ultraviolette und ionisierende Strahlung und chemische Stoffe. Das Problem sind also Schäden oder Mutationen in den Teilen des Erbguts, die für die Reparatur- und Reproduktionszelle notwendig sind, wo diese Informationen gespeichert sind. Also wenn sozusagen die Reparatur- und Reproduktionsprozesseinheiten oder die Speichereinheiten davon betroffen sind, dann haben wir ein Problem. Der Professor Metz Melbay, ein evolutionistischer Epidemiologe, der sich also mit Epidemien befasst, er sagt, unsere Körper sind wirklich gut darin, Fehler in der DNS zu reparieren. Das ändert sich, wenn wir ein Alter von ungefähr 55 Jahren erreichen. Da waren die mit 50 im vorletzten Jahrhundert gar nicht so schlecht. Danach nimmt unsere Fähigkeit, fremde oder erkrankte Zellen abzuwehren, allmählich ab. Das ist auch der Grund für viele altershäufige Krankheiten, wie zum Beispiel Sehschwäche, Osteoporose, wenn also die Knochen brüchig werden, Arthritis und Rheuma, also die Gelenke betreffen, Koliken, das sind Verkrampfungszustände der inneren Organe, Alzheimer, Gedächtnisverlust, Parkinson, eine Störung des zentralen Nervensystems, Schlaganfall, Multiple Sklerose, ebenfalls eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, Herzinfarkt und Krebs. All diese Dinge sind im Alter besonders häufig. Der Professor Hayflick, ein evolutionistischer Mikrobiologe, sagt deswegen, entgegen der üblichen Meinung, dass es unsterbliche biologische Systeme gäbe, gibt es kein Indiz für diese Annahme. Die einzige biologische Komponente, die langlebiger ist, ist die Information, die im Erbgut und den Mitochondrien gespeichert ist. Doch selbst diese Information mutiert und verändert sich. Wenn man das also zusammenfasst, kann man einfach sagen, alle Maschinen, die wir Menschen machen, oder alle Gebilde, die zerfallen im Laufe der Zeit wieder. Und das gilt letztlich auch für uns selbst, auch für den Menschen, wie uns der Alterungsprozess zeigt. In den biologischen und auch nicht biologischen Systemen werden im Prinzip die Daten nach und nach wieder mit zufälliger Information überschrieben. Das ist das, was wir tatsächlich beobachten. Das können Sie im Labor beobachten. Jetzt würde aber jemand sagen, ja gut, aber was ist jetzt mit Evolution? Das schauen wir uns jetzt nochmal alles ein bisschen genauer an. Diesen Punkt habe ich überschrieben, die genetische Zeitbombe. Wir haben gehört, dass die in den Zellen des menschlichen Körpers gespeicherte Information nach und nach mit zufälliger Information überschrieben wird. Im Laufe eines Menschenlebens passiert das in allen ihren Zellen und deswegen altern sie. Aber wenn das jetzt in den Fortpflanzungszellen passiert, dann führt es zu Erbkrankheiten. Und die Ursache für die Zunahme der Erbkrankheiten sind zufällige Mutationen. Man beobachtet, dass jeder Mensch in seinem Erbgut zigtausende von Mutationen hat. Das sind leider so viele. Die haben wir alle. Zigtausende. Und im Laufe eines Menschenlebens kommen 100 bis 300 neue Mutationen dazu. Aber wenn Sie Kinder haben, dann haben die unweigerlich im Schnitt 100 bis 300 mehr Mutationen als Sie selbst. Die Genetiker, und zwar weltweit, sprechen von der Degeneration der Menschheit. Ist nicht so bekannt, man möchte ja keine Panik auslösen, sozusagen. Aber das ist Fakt. Zunächst einmal hier aus einer Datenbank, wo also diese Anzahl der bekannten Mutationen des menschlichen Erbguts gezeigt ist. Die Datenbank gibt es seit 1985 ungefähr. Und da sieht man also diese rasante Zunahme der Mutationen. Der Professor Kondraschow, evolutionistischer Genetiker, ist jemand, der also erklärt, dass kein Genetiker bezweifelt, dass die Menschheit degeneriert. Das ist also wirklich ein bekanntes Fakt unter den Genetikern. Also darf man sich doch die Frage stellen, welche Auswirkungen hat jetzt diese zunehmende Degeneration des menschlichen Erbguts auf die Überlebensfähigkeit der Menschheit? Wenn unser Erbgut degeneriert, dann kann das ja nicht ohne Folgen bleiben. Der Professor Kroh sagt dazu Folgendes: Die Abnahme der Überlebensfähigkeit infolge der Ansammlung von Mutationen beträgt ungefähr 1-2% pro Generation. Das ist ziemlich viel. Ich habe Ihnen mal hier veranschaulicht, was das heißt. Wir haben hier am Anfang eine relative Überlebensfähigkeit von 100%, die dann absinkt. Und gezeigt ist hier die Anzahl der Generationen. Es geht hier bis 200 Generationen. Das ist interessanterweise auch genau das, was der Professor Kroh betrachtet. 200 Generationen sind zum Beispiel bei 30 Jahren pro Generation 6000 Jahre. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet so eine Zahl verwendet hat. Er glaubt ja nicht an die Bibel, an die Wahrheit, aber es passt eigentlich sehr gut. Und was wir hier sehen, also diese Überlebensfähigkeit, die sinkt rasch. Nach 200 Generationen, also rund 6000 Jahren, sinkt die auf unter 5%. Und das ist jetzt ein Problem, weil so eine geringe Überlebensfähigkeit bedeutet, dass die Art auf Dauer nicht mehr überlebensfähig ist. Das ist einfacher so, wenn es zum Beispiel eine Epidemie ausbricht oder eine Hungersnot, dann muss die Vermehrungsfähigkeit groß genug sein, um sozusagen diese Katastrophe auszugleichen. Wenn die aber nicht mehr hoch ist, wenn die nur noch wenig Nachkommen erzeugt werden können, dann stirbt die Art aus. Das gilt für Menschen wie für Tiere. Das ist genau der springende Punkt und so bei 5% ist ungefähr die Schwelle. Das heißt, diesen Prozess kann man mit einer Zeitbombe, mit einer langen Zündschnur vergleichen. Deswegen sagt der Professor Kroh hier auch, die Anhäufung von Mutationen ist meiner Meinung nach ein großes Problem. Man kann es mit der Bevölkerungsexplosion vergleichen, nur mit einer deutlich längeren Zündschnur. Nun, wie kann man das genauer untersuchen? Es gibt da Computersimulationen, die von gläubigen Wissenschaftlern durchgeführt wurden. Aber ich erwähne hier immer den John Baumgartner, der hier an der ersten Stelle aufgelistet ist, weil das einer der wenigen ist, der auch anerkannt wird, sozusagen in der atheistischen Welt. Danke. Der macht sehr gute Computersimulationen, zum Beispiel auch zum Wetter. Also unsere deutsche Wettervorhersage basiert im Wesentlichen auf seinem Computerprogramm. Wenn man jetzt also so eine Zelle simuliert, ich habe hier ein Beispiel gezeigt. Wir haben hier wieder von links nach rechts 200 Generationen. Wir sehen hier zwei Kurven, eine rote und eine blaue. im Wesentlichen. Die blaue ist die Population, also die Anzahl in der Bevölkerung, also nur in relativen Zahlen hier gegeben. Und in Rot ist die Fitness, die genetische, also die Überlebensfähigkeit. Ich habe das hier einfach nochmal veranschaulicht. Das heißt, die Fitness geht erstmal immer schneller runter, im Keller sozusagen, aber die Population ist erstmal lange davon nicht beeinträchtigt. Aber dann, wenn die Fitness zu gering wird, dann stürzt es plötzlich ab und die Art stirbt aus. Und das ist das, was man aus den Computersimulationen erhält. Man kann übrigens im Internet, wenn es interessiert, kann man selber so Simulationen rechnen. Die haben das Tool öffentlich gestellt. Da kann man selber verschiedene Parameter einstellen und damit ein bisschen rumspielen, dass man sieht, was da im Einzelnen passiert. Also die Computersimulationen zeigen, dass die Überlebensfähigkeit der Menschheit rasch sinkt. Und nach 200 Generationen, also rund 6000 Jahren, ist sie so weit gesunken, dass die Menschheit ausstirbt. Und damit bestätigen diese Computersimulationen das Ergebnis von Professor Kroh, was wir schon vorher hatten. Aber jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, warum sinkt jetzt überhaupt die Überlebensfähigkeit? Sollte es nicht so sein, dass dieser Prozess von Mutation und natürlicher Selektion, der ja von Charles Darwin als angeblicher Motor der Evolution vorgestellt wurde, dass der immer neue und bessere, besser angepasste Lebensformen hervorbringt und dass damit die Überlebensfähigkeit gesteigert wird? Das wird ja behauptet. Wenn man jetzt auf diese Frage eine Antwort erhalten will, dann muss man eigentlich genauer betrachten, wie die Evolution nach Darwin funktioniert. Und da gibt es die sogenannte neodarwinistische Theorie. Das gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, wir werden es nur ganz grob anschauen. Die ist in den 1930er Jahren entwickelt worden und ist heute noch weitgehend die evolutionistische Standardtheorie. Das ist eine mathematische Theorie. Man hat also versucht, irgendwie den Darwin mathematisch zu formulieren. Ja? Sonst ist es ja schwieriger, das als Theorie zu bezeichnen, wenn man keine Mathematik dahinter hat. Die neodarwinistische Theorie macht jetzt bestimmte Aussagen darüber, welche Arten von Mutationen es gibt, wie häufig die vorkommen und wie die natürliche Selektion auf sie wirkt. Also das ist interessant, was da im Detail sozusagen passiert. Das ist hier gezeigt, eine Verteilungskurve, also Häufigkeit nach oben. Das ist diese blaue Kurve und wir haben hier also sozusagen ganz links unter der blauen Kurve, das sieht man gar nicht, das ist relativ wenig, also man sieht es ein bisschen, die negativen Mutationen. Wir haben einen gewissen Anteil an negativen Mutationen, die negative Auswirkungen haben. Dann haben wir neutrale Mutationen, da haben wir in Anführungszeichen, die sind gar nicht wirklich neutral, aber da haben wir relativ viele. Und dann haben wir die positiven und die sehen Sie gar nicht. Die sind nämlich so wenige, dass die hier in dieser Skala gar nicht auftauchen. Also die meisten Mutationen sind neutral, die machen keine Veränderung am Lebewesen. Zunächst einmal. Am zweithäufigsten sind die negativen Mutationen und die positiven Mutationen sind extrem selten. Das ist einmal die Ausgangssituation. Jetzt geht die neodarwinistische Theorie davon aus, dass das Erbgut nur durch zufällige Mutationen oder Veränderungen beeinflusst wird. Also was anderes als der Zufall ist ja da nicht am Werke. Wenn die Mutationen positiv sind oder stark positiv, dann stellt sich tatsächlich dann raus, dass ein deutlicher Überlebensvorteil da ist. Das zeigen auch, also berücksichtigen die Simulationen. Und das vererbt sich dann aufgrund natürlicher Selektion, so weit, so gut. Also das funktioniert. Sind aber die Mutationen stark negativ, dann sind sie nachteilig für das Überleben und sie werden durch natürliche Selektion aussortiert. Auch das funktioniert. Ja, also würde man sagen, gut, natürliche Selektion arbeitet. Aber wenn die Mutationen neutral sind, dann hat man ein gewaltiges Problem. Die natürliche Selektion kann gar nicht wirken. Die Veränderungen am Erbgut sind dann nämlich so winzig, so klein, dass sie keinen deutlichen Effekt auf das Überleben haben. Ich habe das hier versucht zu veranschaulichen. Sie kennen alle das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Die Prinzessin in dem Märchen, ja, die liegt da auf so einem hohen Stapel von Matratzen und soll da drunten die Erbsen spüren. Und in dem Märchen funktioniert das. Ich habe das jetzt umbenannt, das Märchen, das heißt natürliche Selektion auf der Erbse. In dieser Situation ist nun folgendes, also die natürliche Selektion liegt hier oben und da unten, das sind die neutralen Mutationen, die jetzt diese natürliche Selektion spüren will, aber die Matratze, das sind die Umwelteinflüsse. Die Umwelteinflüsse, die sind sehr variabel und sehr groß. Das heißt, die sind viel, viel größer als die winzigen Veränderungen da unten. Das heißt, es ist ja eigentlich gar nicht möglich, das zu erspüren. Also noch einmal, das Problem sind die neutralen Mutationen im negativen Bereich. Die können durch natürliche Selektion nicht aussortiert werden. Und wenn sie nicht aussortiert werden können, was muss dann passieren? Die müssen sich ansammeln. Die müssen immer mehr werden. Das heißt also, genau die hier, diese Mutationen in Grau, die sind jetzt das Problem, die im negativen Bereich. Ich habe das nochmal versucht zu veranschaulichen, die Situation mit dem Eisberg. Sie kennen das alle beim Eisberg, ja? Der Eisberg hat eine Spitze und viel liegt unter dem Wasser. Die Erbkrankheiten sollen die Mutationen mit stark negativem Effekt sein, soll die Spitze des Eisbergs darstellen, wir werden nachher gleich nochmal ein kleines Bild sehen. Und die neutralen Mutationen sollen der Teil des Eisbergs sein, der unsichtbar unter der Wasseroberfläche liegt. Also hier unser Eisberg, dann haben wir da oben die negativen Mutationen oder die Erbkrankheiten. Die können wir wirklich sehen, die erkennen wir, die treten auf. Aber was wir nicht sehen, was unter unserer Beobachtungsschwelle liegt, das sind die neutralen Mutationen da unten. Die sehen wir nicht. Und dieses Ansammeln dieser neutralen Mutationen, das entspricht jetzt einem Wachsen des unter dieser Wasseroberfläche befindlichen Teils des Eisbergs. Wenn dieser Teil jetzt zu groß wird oder eine kritische Schwelle überschritten wird, dann stirbt die Art aus. Also hier nochmal veranschaulicht, das da unten, das wächst und wächst und wächst. Jetzt würde man sagen, ja, wenn das so ist, dann habe ich ja hier sozusagen diese negativen Mutationen. Ich kriege immer mehr Unordnung in das Erbgut rein. Und dann würde ich sagen, also so kann ich auf Dauer sozusagen keine komplexere Lebensform erzeugen. Ich zerstöre ja. Das heißt, das Ergebnis für sich genommen reicht eigentlich schon aus, um die Evolutionstheorie zu widerlegen. Weil, wie gesagt, anstatt Evolution bewirken die Mutationen Degeneration bis zum Aussterben. Bis eine bestimmte Schwelle erreicht ist, immer mehr neutrale Mutationen und dann plötzlich stirbt die Art aus. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für die Menschheit, sondern auch für alle Tierarten. Aber damit noch nicht zu Ende. Die ganze Sache ist noch viel folgenschwerer. Es gibt nämlich aktuelle Studien der letzten Jahre und da hat sich herausgestellt, dass die neodarwinistische Theorie ganz grundsätzlich verkehrt ist und liegt besonders falsch bei den positiven Mutationen. Ich möchte hier nochmal ein Zitat bringen von Professor Noble, ein evolutionistischer Biologe. Er sagt, alle zentralen Annahmen der modernen Synthese, oft auch als Neodarwinismus bezeichnet, wurden widerlegt. Also wie jede Theorie muss sozusagen auch die darwinsche Evolutionstheorie Annahmen machen. Und er sagt, alle diese Annahmen sind schon längst widerlegt. Also mit anderen Worten, man müsste eigentlich diese Theorie schon längst ad acta legen. Aber wir merken davon eigentlich nichts, oder? Immer noch wird mit dieser Theorie gearbeitet. Fakt ist aber, sie ist bereits komplett widerlegt. Man kann das nachlesen in dem Buch The Altenberg 16, ein Exposé of the Evolution Industry. Dort wird das Treffen von 16 führenden evolutionistischen Wissenschaftlern beschrieben, das im Juli 2008 im Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Altenberg in Österreich stattfand. Ich möchte hier nur zwei Zitate bringen. Erstes Zitat von den führenden Evolutionswissenschaftlern. Es konnte praktisch noch nie gezeigt werden, dass natürliche Selektion etwas mit Evolution zu tun hat. Das haben wir aber doch eigentlich anders gelernt in den Schulbüchern, oder? Oder die Altenberg 16 erkennen an, dass, gemeint ist die neodarwinistische Evolutionstheorie, ungeeignet ist, den Ursprung unserer gegenwärtigen Existenz zu erklären. Ja, ich frage Sie, wenn diese Theorie nicht dazu geeignet ist, unsere gegenwärtige Existenz zu erklären, wozu ist sie dann noch gut? Der Grund, warum diese neodarwinistische Theorie scheitert, ist, weil diese Verteilungskurven, die ich da gezeigt habe, das sind nur angenommene Verteilungskurven und die sind einfach falsch. Es gibt nämlich aktuelle Studien, die jetzt erstmals auf tatsächlichen Messungen beruhen. Das war bisher nicht möglich, das überhaupt irgendwie zu messen. Bisher waren nur theoretische Überlegungen möglich und da erhält man ganz andere Verteilung. Also theoretisch müsste diese Verteilungskurve ja so wie hier aussehen, aber was man jetzt tatsächlich gemessen hat, ist das hier. Wir haben hier folgende Situation, wir haben also hier links und rechts zwei Maxima oder zwei Berge, ich habe dazu noch Literatur dazu angegeben, wo also die Messergebnisse dazu drinstehen. Also Die Kurve hat jetzt die meisten Mutationen nicht mehr in der Mitte, sondern zwei Maxima oder zwei Berge, jeweils links und rechts von der Mitte. Und ich möchte das ein bisschen anschaulich darstellen, was das eigentlich bedeutet. Die Studien zeigen, dass also dieser Berg rechts, also die positiven Mutationen, dass der nicht mehr zufällig durch Umwelteinflüsse entsteht, sondern der entsteht ganz gezielt oder gesteuert, und jetzt halten Sie sich fest, durch die Zelle selbst. Das macht keinen Prozess von außen, sondern die Zelle ist selbst intelligent. Ich habe das deswegen auch in Anführungszeichen die intelligente Zelle genannt. Das heißt, die Zelle erzeugt als Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen ganz gezielt Mutationen, um sich anpassen zu können. Die macht es selber. Die Zelle baut sich sozusagen selber um, programmiert sich im Rahmen des Programms natürlich, das hat alles seine Grenzen, selber neu um. Und neue Module werden aus vorgegebenen genetischen Bausteinen gefertigt. Vielleicht so wie ein Kind, das jetzt hier aus verschiedenen Bauklötzen hier immer wieder was Neues konstruiert. Das macht die Zelle. Das ist alles schon also ein geniales Programm, das sich sozusagen selber umschreibt, innerhalb bestimmter Grenzen. So was hätten wir gerne, oder? In der Informatik. Diese neuen Module können sehr schnell entstehen, sodass sich die Zelle bzw. der Organismus rasch an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann. Wir hatten das heute schon mal gesehen, dieser Darwin Fink, die Finken ursprünglich vom Festland, gehen auf die Galapagosinseln und bilden dort unterschiedliche Schnabelformen aus. Dicke Schnäbel, um Körner zu knacken, oder lange, um Nektar von Blüten zu saugen. Nun, der Darwin wusste das nicht, er dachte, sowas hat sich in Jahrmillionen abgespielt. So lange dauert es, bis die Anpassung erfolgt. Wir wissen heute, dass im Erbgut des Finken genetische Schalter, im Wesentlichen zwei Schalter, aktiv sind. Und je nachdem, wie die Schalterkombinationen sind, kommt eben ein dicker, kurzer oder ein langer, dünner Schnabel heraus. Ist alles schon einprogrammiert. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten können sich die Finken anpassen, je nach Umgebung. Also wenn es sozusagen mehr Körner gibt, dann werden die Schnäbel eben dicker. Und wenn es mehr Nektar gibt, dann werden sie dünner, beziehungsweise es bilden sich entsprechende Nischen aus, ökologische. Das heißt, mit anderen Worten, das hat gar nichts damit zu tun, was von außen an neuen Informationen dazukommt, sondern einfach nur die Zelle ist sozusagen intelligent genug zu erkennen, was da draußen passiert, das Computerprogramm der Zelle, und programmiert sich dann entsprechend um, sodass der Vogel optimale Überlebensbedingungen hat. Das heißt, in Wahrheit gibt es eigentlich so gut wie keine, ich würde nicht sagen gar keine, aber so gut wie keine positiven oder zufälligen Mutationen. Diese positiven Mutationen sind stattdessen gewollt und die sind von der Zelle beabsichtigt. Oder anders ausgedrückt, die Ursache für die positiven Mutationen liegt jetzt nicht in den natürlichen Prozessen außerhalb der Zelle, sondern in der Intelligenz in der Zelle. Also hier diese positiven Mutationen von innen heraus erzeugt. Das heißt, das Maximum rechts, anders als in der neodarwinistischen Theorie, wird also durch diese Prozesse erzeugt, und es ist außerdem deutlich rechts von der Mitte. Warum? Warum so weit weg? Weil die Zelle eben intelligent ist. Sie erzeugt Mutationen, jetzt in Anführungszeichen, also Veränderungen mit großer Wirkung. Die erzeugt nichts, was so gut wie keine Wirkung hat. Die Zelle weiß ganz genau, wie stark sie zu reagieren hat. Das heißt, die arbeitet sehr effektiv in ihrer Reaktion auf die Umweltbedingungen. Ein geniales Programm, das aus meiner Sicht jetzt Gott hier reingelegt hat, und generiert einfach keine Nutz- oder sinnlosen Veränderungen, was ja im Fall der Darwinschen Evolutionstheorie der Fall wäre. Die würde ja jede Menge Müll produzieren. Das passiert in der Praxis kaum. Der Berg links, also diese negativen Mutationen, der entsteht allerdings weiterhin, wie bei der neodarwinistischen Theorie, durch zufällige Veränderungen am Erbgut. Und wenn diese Veränderungen zu groß sind, dann führt es zu Erbkrankheiten bis zum Tod des Lebewesens. Also auch das sieht man also hier wieder, Erbkrankheiten bis zum Tod. Und was ja auch wieder wichtig ist, dieser Berg ist auch wieder weit weg von der Mitte. Warum? Weil die komplexe Zelle sehr negativ auf zufällige Veränderungen im Erbgut reagiert. Das ist ein hochkomplexes System, das reagiert nicht nur ein bisschen negativ, sondern stark negativ. Die meisten Mutationen sind wesentlich gefährlicher als im neodarwinistischen Modell. Ich habe noch mal ein bisschen eine Veranschaulichung gebracht, dass Sie das ein bisschen besser vorstellen können. Also hier Evolution nach Darwin, ich habe hier irgendein System mit Schaltern, dann würde der Darwin behaupten, naja, ich kriege ein immer komplexeres System, immer mehr Schalter kommen dazu, es wird ein immer komplexeres System. So behauptet es die neodarwinistische Theorie. Tatsächlich ist aber was Folgendes passiert, wir haben eine Intelligenz in der Zelle und die Zelle, die programmiert um, die stellt nicht neue Schalter her, sondern die verwendet die bereits existierenden Schalter und setzt die sozusagen entsprechend richtig, programmiert sich selber um, wie die Umweltbedingungen sind. Was machen aber jetzt natürliche Prozesse, also Mutationen von außen? Die schießen einfach irgendwie zufällig irgendwelche Schalter in andere Positionen, das ist natürlich schlecht, oder noch schlimmer, sie machen die Schalter ganz kaputt. Da sehen wir den großen Unterschied zu dem intelligenten Vorgehen der Zelle und dem neodarwinistischen Prozess, der destruktiv wirkt. Das größte Problem für die Zelle sind aber weiterhin die neutralen Mutationen im negativen Bereich, die die Zelle einfach nicht durch natürliche Selektion wegfiltern kann. Das sammelt sich an und führt letztlich zum Aussterben der Art, wie wir es schon bei der neodarwinistischen Theorie hatten. Jetzt sind wir sehr tief eingestiegen, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber damit Sie das mal sehen, wenn man da im Detail reinschaut, kann man das verstehen, was da tatsächlich passiert mittlerweile. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, kann man sagen, es gibt gar keine nennenswerten, zufälligen, positiven Veränderungen im Erbgut, die durch natürliche Prozesse hervorgerufen werden. Nur die Intelligenz in der Zelle kann also in der Reaktion auf die Umwelteinflüsse Positives schaffen. Aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage an den Vertreter des evolutionistischen Modells, ja, woher kam denn dann diese intelligente Programmierung der Zelle, wenn kein natürlicher Prozess dafür verantwortlich ist und die natürlichen Prozesse sogar alles zerstören, anstatt aufzubauen? Das Einzige, wie gesagt, was natürliche Prozesse tun, ist, negative Mutationen anzusammeln. Das führt zu Erbkrankheiten und letztlich zum Aussterben der Art. Also ganz plakativ und vereinfacht könnte man sagen, hier im Lauf der Zeit, die Information, die komplexe Information müsste zunehmen, im Mittel zumindest über die Lebewesen, sonst hätte nie Evolution sozusagen von der Urzelle bis zum Menschen stattfinden können. Aber was wir beobachten, ist das Gegenteil. Wir beobachten, dass die komplexe Information degeneriert. Also aber noch eine letzte Frage. Wie viel Zeit hat dann die Menschheit noch zum Aussterben? Das ist doch vielleicht noch interessant. Ja, der Professor Crabtree, lassen wir wieder einen Vertreter der Evolutionstheorie zu Wort kommen. Er sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir alle in den letzten 3000 Jahren Mutationen erlitten haben, die sich schädlich auf unsere intellektuelle und emotionale Stabilität auswirken. Als Art betrachtet sind wir überraschend intellektuell instabil und hatten unseren Höhepunkt wahrscheinlich bereits vor 2.000 bis 6.000 Jahren erreicht. Oh, das heißt, unsere Vorfahren, die waren offensichtlich wesentlich intelligenter, als wir das waren. Würden wir vielleicht manchmal anders sehen, ja? Wenn wir stolz sind auf unsere Errungenschaften. Aber hier ein Vertreter der Evolutionstheorie aus anderen Argumenten, nicht aus den Argumenten, die ich gebracht habe, er kommt aus einer anderen Argumentationslinie, kommt da aber zu dem gleichen Schluss. Oder noch jemand, der Professor Michael Lynch, ein evolutionistischer Genetiker, in den nächsten Jahrhunderten erwarten wir erhebliche Beeinträchtigungen auf morphologischer, physiologischer und neurobiologischer Ebene. Also was unser Aussehen angeht, Verschlechterungen, was die Körperfunktionen angeht und was das Nervensystem und das Gehirn angeht. Auf allen Ebenen sozusagen erwarten wir keine Verbesserung, sondern Verschlechterung. Und der Professor Higgins, ebenfalls ein evolutionistischer Biologe, sagt, unter der Voraussetzung, dass sich Mutationen kumulieren, also ansammeln, beträgt die Zeitspanne bis zum Aussterben nur wenig mehr als 100 Generationen. Die Degeneration schreitet also nach den evolutionistischen Wissenschaftlern so schnell voran, dass die Menschheit nur noch ca. 3000 Jahre bis zu ihrem Aussterben hat. Und das ist interessant, weil eine Zeitangabe von einigen Jahrtausenden, die stimmt doch auch mit der Bibel überein. Das ergibt sich nämlich, wenn man die durchschnittliche Abnahme der Lebensspanne der biblischen Patriarchen im Zuge der Sintflut betrachtet. Ich habe hier ein kleines Diagramm, da sieht man also diese Datenpunkte, das ist die Lebensspanne der Patriarchen. Wir haben also hier ungefähr die Sintflut und dann geht die Lebensspanne dann plötzlich ganz runter und pendelt sich so auf den Wert von heute ungefähr ein. Das ist das, was wir beobachten. Wenn man annimmt, dass es einen Zusammenhang jetzt gibt zwischen der Lebensspanne und der Degeneration des Erbguts der Menschheit, dann können wir folgende Schlüsse ziehen. Erstens, in den rund 1650 Jahren vor der Sintflut ist das Erbgut der Menschheit nur wenig degeneriert. Folglich ist auch die Lebensspanne auf hohem Niveau im Wesentlichen konstant geblieben. Im Zuge der Sintflut ist aber dann was passiert. Man spricht hier von einer Degeneration, von einem sogenannten genetischen Flaschenhals, sodass nach der Sintflut eine viel geringere Lebensspanne resultiert. Wir müssen uns das so vorstellen, vor der Sintflut gab es vielleicht sogar schon Milliarden Menschen. Rein rechnerisch ist es möglich, wenn die 10 Kinder ungefähr hatten pro Familie. Naja, das gibt es heute auch noch, aber damals waren die sicherlich noch wesentlich fruchtbarer und das Erbgut, also nahezu perfekt, konnten sich die also schnell auf Milliarden vermehren. Dann wurde aber in der Sintflut die Menschheit drastisch reduziert auf nur 8 Personen. Das Erbgut war also vorher sozusagen schön verteilt auf viele Menschen, aber dann wurde das sozusagen nur auf 8 reduziert. Und jetzt ist folgende Situation, die mussten jetzt quasi wieder miteinander heiraten und so weiter und Kinder erzeugen. Und jetzt wissen wir schon, wenn sowas passiert, man nennt das eine Inzuchtsituation. Was da passiert, ist folgendes. Also wenn normalerweise ist es so, wenn wir jetzt heiraten, wir heiraten jemanden, der nicht mit uns verwandt ist, dann in der Regel geht es gut aus, dann haben wir vielleicht an einer Stelle vom Erbgut einen Defekt und unser Partner an der anderen Stelle. Und dann werden die beiden Teile des Erbguts kombiniert und dann kann das wieder ausgeglichen werden. Dann kann sozusagen die ursprüngliche Information wiederhergestellt werden. Aber bei unmittelbar Verwandten können die an denselben Stellen sein, diese Defekte. Und dann kann das nicht mehr ausgeglichen werden und dann führt es eben zu dieser Inzuchtsituation. Und das bedeutet eben also eine rasche Degeneration, insbesondere auch eine Beeinflussung der Lebensspanne. Dritter Punkt, die Degeneration nahm seitdem zwar ständig zu, aber nie wieder so schnell wie in der Sintflut. Das heißt, man kann in erster Näherung die Degeneration vor der Sintflut vernachlässigen und nur ab der Sintflut rechnen. Und damit stirbt dann die Menschheit aus im Jahr ca. 2350, wenn man das ansetzt für die Sintflut, vor Christus plus 200 Generationen, 30 Jahre jetzt mal gerechnet, macht ca. 3650 nach Christus. Das heißt in rund 2000 Jahren und da sind wir schon ganz gut dabei in der Nähe sozusagen von dem, was die evolutionistischen Wissenschaftler mit ihren 2000 bis 3000 Jahren sagen. Also es passt zusammen. Wir haben keine Möglichkeit, dieses Auftreten von Mutationen abzuschalten, auch wenn viel versucht wird über die Genetik, aber das Erbgut ist so komplex, wir basteln an einer Stelle, verbessern da irgendwas und erzeugen an anderer Stelle wieder Effekte, die wir gar nicht erwartet haben. Wir können einfach das Naturgesetz auch nicht abschalten, dass materielle Strukturen im Laufe der Zeit wieder zerfallen. Wir haben es gehört, Naturgesetze sind unabänderlich. Und eins muss ich noch dazu sagen, das Entropiegesetz ist eigentlich eines der stärksten Naturgesetze, die wir überhaupt haben. Es wurde noch nie auch nur die geringste Abweichung von diesem Naturgesetz festgestellt. Das heißt, wenn irgendeine Theorie sozusagen damit in Konflikt gerät, dann kann man ziemlich sicher gehen, die Theorie ist falsch. Also sie muss sich diesem Gesetz beugen. Trotzdem jetzt, weil aber dieses Naturgesetz gilt, gibt es einen Ausweg aus der Situation. Wir haben also gesehen, lebende Organismen sind hochkomplexe Systeme, die haben riesige Mengen an Informationen und die Information stammt nicht aus der uns umgebenden materiellen Welt, kann nicht durch Mutation und Selektion erzeugt werden, wie von der Evolutionstheorie behauptet, und hat einen übernatürlichen Ursprung. Wir haben auch gesehen, dass die Naturgesetze den stetigen Zerfall aller Materie zur Folge haben. Und das heißt, die in den Lebewesen gespeicherte Information wird im Laufe der Zeit wieder mit zufälliger Information überschrieben und Lebewesen mit komplexeren Bauplänen können sich nicht von selber bilden, wie von der Evolutionstheorie vorausgesetzt. Es gibt kein Naturgesetz dafür, es gibt nur Naturgesetze, die das Gegenteil tun. Durch den ständigen Verlust an Information nimmt die Überlebensfähigkeit der Menschheit rasch ab und die Berechnungen zeigen uns, dass die Menschheit in einigen tausend Jahren ausgestorben sein wird. Und insgesamt kann deswegen die Menschheit auch nicht älter als rund 6000 Jahre sein, im Gegensatz aber zur Behauptung der Evolutionstheorie, die ja für die Menschheit ein Alter von einigen Jahrmillionen annimmt. Und es fällt einigen aufmerksamen Vertretern der Evolutionstheorie schon auf, zum Beispiel hier dem Professor Kondraschow wieder. Ein Zitat aus einer seiner Veröffentlichungen stellt er sich die Frage, warum sind wir nicht schon längst 100 Mal ausgestorben? Das ist genau das Problem. Er sieht, wir degenerieren mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und sagt, es dürfte eigentlich gar nicht sein, dass es uns noch gibt. In der Tat, wenn wir so alt wären, dann dürfte es uns wirklich nicht mehr geben. Während also die Evolutionstheorie auf diese geschilderten fundamentalen Fragen keine Antworten hat und sogar im Widerspruch zu den Naturgesetzen steht, stehen aber die Aussagen der Bibel in völliger Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Weil nach der Bibel alle Lebewesen, einschließlich dem Menschen, von Gott erschaffen wurden. Das heißt, Gott ist einfach der letztendliche Ursprung der komplexen Information in den Lebewesen. Seitdem das passiert ist, verlieren jetzt aber alle Lebewesen wieder rasch den ursprünglichen Informationsgehalt und es äußert sich in der ständigen Ansammlung von Mutationen im Erbgut. Das ist das, was man tatsächlich beobachtet. Wenn man zurückrechnet, ergibt sich, dass die Menschheit nur Jahrtausende alt sein kann, in vollkommener Übereinstimmung mit der Bibel, die eben ein Alter von rund 6000 Jahren für die Menschheit angibt. Trotzdem bleibt noch eine Frage offen, oder? Nach der Bibel schuf Gott den Menschen zu Beginn in seinem Ebenbild. Das heißt, da können wir davon ausgehen, zu 100% komplett und fehlerfrei. Der erste Mensch hatte noch keine Mutationen im Erbgut. Zumindest keine destruktiven. Heute beobachten wir, dass Mutationen sich aber im Erbgut ansammeln und die ursprüngliche Information wieder rasch verloren geht. Da muss ja was passiert sein. Was ist denn da passiert? Hat sich vielleicht Gott da verrechnet? Hat er einen Fehler in der Schöpfung gemacht? Oder gibt es eine andere Erklärung? Die Bibel erklärt uns, dass nach der Schöpfung ein tragisches Ereignis stattgefunden hat. Der Mensch war ja eigentlich als Ebenbild von Gott gedacht. Sein Stellvertreter sollte er sein auf der Erde. Und er hat sich grundlos gegen Gott aufgelehnt. Er wollte nämlich unabhängig und selber wie Gott sein. Und wenn Sie in sich reinhorchen, werden Sie diese Stimme irgendwo finden. Dieses selber wer sein wollen, unabhängig sein wollen. Von Menschen, von Gott sowieso. Wir haben das Problem. Gott hatte in seiner Allwissenheit aber dieses Ereignis vorausgesehen. Und er hat den Menschen gewarnt. Wenn der Mensch sich gegen Gott auflehnen würde, dann hat Gott gesagt, würde der Mensch sterben müssen. Es gibt eine Bibelstelle, die kann man auch auf eine andere Art noch übersetzen. Diese andere Art möchte ich Ihnen vorlesen. Sterbend werdet ihr sterben. Aha. Genau das passierte, nachdem sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt hat. Der Mensch fing an zu sterben. Das heißt, es hat sich darin geäußert, dass er langsam alterte. Und das langsame Altern, muss man einfach feststellen, ist ein Sterben auf Raten im Prinzip. Was anderes ist es eigentlich nicht. Und hinzu kommen noch Krankheiten und eine ständige Verschlechterung des Erbguts. Genau in diesem Prozess befinden wir uns drin. Warum? Weil Gott genau diesen Prozess angeordnet hat. Das muss uns klar sein. Gott ist so mächtig, dass er dieses Naturgesetz installiert hat und das operiert jetzt durchgehend. Das ist eine direkte Folge davon, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Als der Mensch sich von Gott abwandte, wandte er sich nämlich vom Leben selber ab, weil Gott das Leben ist. Nun, was passiert, wenn wir uns vom Leben abwenden? Na, dann geht es Richtung Tod. Das heißt, Gott musste den Menschen den Tod spüren lassen. Und seit diesem tragischen Ereignis vor rund 6000 Jahren sehnen wir uns alle natürlich nach Leben, und das, weil wir das ewige Leben mit Gott verloren haben. Man könnte jetzt glauben, dass die Menschen seitdem trauern, oder? Vielleicht würden die das tun. Vielleicht würden die Menschen Gott suchen. Aber wenn man so sich umschaut, dann ist es leider bei den meisten Menschen nicht der Fall. Das Ereignis von damals hat uns, das beschreibt uns die Bibel, noch viel tiefere Wunde als die Sterblichkeit in uns Menschen hinterlassen. Es geht also nicht nur um eine rein materielle Sache hier, es geht um viel mehr. Diese tiefste Wunde, die diese Auflehnung gegen Gott in uns Menschen hinterlassen hat, ist der Unglaube. Unglaube heißt in der Bibel, Gott nicht zu vertrauen. Oder andersrum ausgedrückt, Gott zu misstrauen. Gott ist aber Liebe. Und trotzdem misstraut der Mensch seit dem damaligen Ereignis Gott. Er will sich also unvernünftigerweise Gott nicht fügen. Und das bedeutet, dass sich der Mensch hier in eine Situation bringt, die ihn sogar zu einem Feind Gottes macht und zu einem Rebellen in Gottes Reich. Das muss uns auch klar sein.
Gott ist aber nicht nur Liebe, er ist auch ein absolut gerechter Richter. Wenn man sich genau überlegt, wäre es auch lieblos, wenn er nie richten würde, wenn er alles Unrecht einfach so auf sich beruhen lassen würde. Das würden wir auch nicht gutheißen. Also muss er diese Rebellion des Menschen richten. Und die Strafe, die Gott für Rebellen vorgesehen hat, ist die ewige Bestrafung im Feuersee. Eine extrem harte Strafe. Aber warum? Weil Gott einen unglaublich hohen moralischen Maßstab hat. Sein Maßstab ist nämlich Perfektion. Ausdruck seines vollkommen sündlosen und heiligen Wesens. Und das erreichen wir natürlich nicht. Aber es ist schon ganz klar, sozusagen, dieser Maßstab bleibt bestehen von Gott. Gott liebt aber den Menschen und möchte ihn vor dieser Strafe retten. Und deswegen hat Gott sich entschlossen, auf dieses Problem auf eine ganz unerwartete Weise zu lösen. Und ich kann es immer wieder nur sagen, ich muss immer wieder darüber staunen. Er hat eigentlich etwas getan, was absolut einzigartig, bewundernswert und heldenhaft ist. Wir haben es heute vom Werner Gitt gehört, Gott ist fantastisch. Er ist in allem groß. Wir haben es beim Erik gehört, er ist allwissend, er ist allmächtig. In den ganzen Vorträgen, Gott ist in jeder Hinsicht unendlich groß. Aber er hat hier was gemacht, was wirklich heldenhaft ist, was nie zuvor in der Geschichte des Universums passiert ist und was nie wieder passieren wird. Er hat seine Allmacht und alles, was er hatte, aufgegeben, den Thron verlassen und sich entschlossen, selber für die Sünden der Menschen aufzukommen. Ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt nur irgendwie vorstellen können, was das bedeutet. Und dazu wurde eben Gott, der eigentlich Geist ist, er ist ja nicht Materie, er ist ja nicht anzufassen. Das ist ja oft, was die Leute sagen, ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn doch nicht. Dann sage ich, ja, okay, eine kurze Frage an dich. Glaubst du, dass es Radiowellen gibt? Warum glaubst du das? Die kannst du doch auch nicht sehen, oder, mit deinen Augen? Ja, ich schalte das Radio ein, dann weiß ich, es gibt Radiowellen. Und genauso ist es bei Gott. Wir müssen eigentlich den Glauben einschalten, dann erfahren wir, dass Gott existiert. Gott musste sich aber irgendwie uns zeigen. Er musste sichtbar werden für uns, weil er ja wie gesagt Geist ist. Er wurde leibhaftig Mensch, hat unter den Menschen gelebt, hat die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen, hat sich wie ein Verbrecher verurteilen lassen und ist am Kreuz gestorben. Und das ist vor rund 2000 Jahren passiert. Geschichtlich sehr gut bezeugt. Es gibt viele Bücher, die dazu geschrieben wurden. Es gibt schon so manchen Atheisten, der anhand der Bibel widerlegen wollte, zum Beispiel, dass die Auferstehung passiert ist und sind dann selber zum Glauben gekommen, wie sie sich detailliert mit diesen Sachen befasst haben. Der Name von diesem Mensch gewordenen Gott ist Jesus Christus. Und weil Gott das Leben selber ist, konnte er nicht tot bleiben. Ja? Das Leben kann man nicht auslöschen, sozusagen, das Leben selbst. Viele Augenzeugen damals berichten uns eben, dass Jesus Christus am dritten Tag wieder auferstand und schließlich wieder in diese unsichtbare Dimension, die wir hier nicht sehen, zurückkehrte. Und seit dieser Zeit und heute macht Gott allen Menschen folgendes Angebot. Wem die Sünde leid tut und wer sie ehrlich vor Gott bereut und wer dann an Jesus Christus glaubt, das heißt, wer Jesus Christus vertraut und ihn als Herrn über sein Leben akzeptiert, dem rechnet Gott die Sünde nicht mehr an und er wird in Gottes Gericht nicht mehr verurteilt und darf frei ausgehen. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt, der heute wahrscheinlich immer mehr übersehen wird. Da wird den Leuten gesagt, ja, sprich dein Gebet und bekenn deine Sünden, dann wird es gut, glaub an Jesus. Aber die Frage ist, wie ist die Herzenshaltung? Bin ich bereit, aufzugeben, dass ich der Herr über mein eigenes Leben bin und das abzugeben, um Gott den Herrn über mein Leben sein zu lassen? Ich würde heute nicht hier stehen. Vor 12 Jahren war ich noch kein Christ. Da hätte ich gedacht, wärst ja verrückt, wenn du sowas machst. Ja? Weil ich ja das nicht, ich hätte gedacht, also alle, die sozusagen bibelgläubig sind, die sind irgendwie ein bisschen verrückt. Ja, ich hatte so Kollegen, gelegentlich sind mir so Menschen auch über den Weg gelaufen, allerdings habe ich nie wissenschaftliche Argumente gehört, sondern immer nur, ja, Gott hat es halt gemacht. Das war mir natürlich immer zu wenig, ich habe schon ein bisschen mehr Futter gebraucht. Aber die Frage ist wirklich, bin ich bereit, einen Herrschaftswechsel in meinem Leben zu machen? Es nützt gar nichts, religiös zu sein, das wird niemandem helfen. Vor Gott reicht es nicht. Gott will eine ganze Sache von einem Menschen. Und in meinem Leben hat er eingegriffen auf eine ganz fantastische Art und Weise. Auf den DVDs ist also eine längere Lebensgeschichte von mir drauf. Ich kann nur eins sagen, ich habe mir das nicht ausgesucht. Gott hatte schon immer gewusst, was er mit mir vorhatte. Und wenn ein Mensch wirklich gerufen ist von Gott, dann weiß er das auch und er hört Gott. Gott spricht zu ihm dann auch. Und deswegen kann ich mich auch hier so hinstellen. Nicht das Entscheidende sind meine wissenschaftlichen Argumente, sondern ich weiß, dass das, was ich über Gott sage, dass es richtig ist. Und zwar aus einem anderen Grund, weil Gott sozusagen mir seinen Geist geschenkt hat. Und das gilt für alle, die das Gleiche erfahren haben wie ich. Der Geist in uns bestätigt uns die Wahrheit. Und das kann die Welt nicht sehen und das kann die Welt auch nicht verstehen. Das müssen wir auch begreifen, wie schwer das für die Welt ist. Mit rein wissenschaftlichen Argumenten werden wir nicht überzeugen. Deswegen sind in meinen Vorträgen immer am Schluss das Evangelium dabei und meine persönliche Botschaft. Und das kann ich auch nur jedem raten, das zu gebrauchen. Jeder von uns hat ein einzigartiges Leben, jeder Christ, jeder, der wirklich wiedergeboren ist, jeder, der wirklich sagen kann, dass er errettet ist. Und dieses einzigartige Leben, das kann er gebrauchen. Und das, dazu kann ich jeden ermutigen. Wer das allerdings nicht tut, dessen Sünde bleibt bestehen und er wird verurteilt werden. Also Gott stellt uns vor die Wahl. Ewiges Leben ohne Krankheit, Leid und Tod in einer neuen, wunderbaren Welt, die Gott noch erschaffen wird, oder ewige Strafe im Feuersee. Letztlich ist es so, dass niemand Gott wird anklagen können, weil jeder Mensch genau das ernten wird, was er in diesem Leben gesät hat. Das heißt, Gott hat das ewige Schicksal eines Menschen von einer einzigen Frage abhängig gemacht. Ob ein Mensch ihm zugibt, dass er verlorener Sünder ist, der Jesus Christus als Herrn über sein Leben braucht und annimmt. Und diese Hürde ist aber hoch, weil wir ein stolzes menschliches Herz haben. Sie spüren das in sich drin. Auch wenn Sie Christ sind, merken Sie, dass Sie da noch zu kämpfen haben mit dem alten Menschen. Und dem unbekehrten Menschen, der Gott noch nicht kennt, da ist dieser Stolz gewaltig groß. Und das Herz, des Menschliche, wehrt sich gegen diese Demütigung. Deswegen die Frage an Sie, wenn jemand dabei ist hier, der das noch nicht von sich sagen kann: Wollen Sie auf Jesus Christus oder wollen Sie weiter auf sich selber vertrauen? In der Bibel heißt es: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben